Deutschlandfunk. Tag für Tag.
In vielen islamisch geprägten Ländern haben Frauen immer noch nicht die gleichen Rechte wie Männer. Begründet wird die Benachteiligung der Frauen mit einer traditionellen Auslegung des Korans und der damit verbundenen patriarchalischen Lesart. In den vergangenen Jahrzehnten wurde auch deshalb immer wieder gefordert, den Koran im Kontext seiner Entstehungszeit zu lesen. Eine Idee, die bei traditionell denkenden Muslimen gar nicht gut ankommt. Für sie ist der Koran eine heilige Schrift, die Gott Mohammed quasi in die Feder diktiert hat und deshalb wortwörtlich zu verstehen sei. Gleichwohl haben sich islamische Theologinnen und Theologen in den vergangenen Jahren historisch kritisch mit dem Koran befasst. So auch Dina El Omari, Professorin am Zentrum für islamische Theologie an der Universität Münster. Sie hat eine feministische Koranexegese vorgelegt. Frau El Omari, was war für Sie der Grund, sich mit dem Koran aus feministischer Perspektive zu befassen?
Naja, eigentlich der Grund ist, dass ich einfach dieses Spannungsverhältnis gesehen habe zwischen Text und Lebenswirklichkeit vieler Musliminnen und einfach eine Lösung dafür bieten wollte, wie wir den Text eben auch so lesen können, dass er Geschlechtergerechtigkeit zum Ausdruck bringt.
Können Sie mal ein Textbeispiel aus dem Koran nennen, das Sie aus feministischer Sicht anders interpretieren als in der traditionellen Lesart?
Ja, sehr gerne. Also ich habe mich ja in meiner Habilitationsschrift mit dem Thema Schöpfung auseinandergesetzt und Jenseitsvorstellung. Und in Bezug auf die Jenseitsvorstellung spielen ja die Paradiesjungfrauen zum Beispiel eine ganz zentrale Rolle. Die werden gerne in der Exegese immer so ausgelegt, dass Männer im Jenseits unbegrenzte Anzahl von Frauen zur Verfügung steht. Wenn man sich das aber jetzt im Koran anschaut, dann sieht man, dass diese Paradiesjungfrauen eigentlich nur in der frühmekkanischen, also in der Anfangszeit des Korans vorkommen. Diese Anfangszeit der Offenbarung. Und je später wir kommen, verschwinden diese Paradiesjungfrauen und werden dann durch die Partner oder Partnerinnen ersetzt. Und wir erklären das so historisch, aber auch literarisch, dass der Koran in dieser Frühzeit sich mit den Mekkanern auseinandersetzt, die überwiegend Kaufleute waren und eben sehr stark an Luxusgütern, an schönen Frauen interessiert war. Und der Prophet wollte ihnen jetzt vermitteln, es gibt im Jenseits Paradies und es gibt Hölle. Und er wollte ihnen vermitteln, was das bedeutet letztendlich dieses Gefühl der Glückseligkeit und der Qual. Und dafür werden eben bestimmte Bilder benutzt, die diese Erstadressaten verstehen konnten. Und in Bezug auf die Mekkaner war das Thema Frauen eben zum Beispiel reizvoll. Und dieses Thema verschwindet dann aber, beziehungsweise es wird dann ersetzt durch die Partner und Partnerinnen. Und da sehen wir eben, wie der Koran quasi mit Bildern erstmal arbeitet und diese dann aber im historischen Kontext sich verändern. Und hier können wir natürlich auch sehr schön so eine Bewegungsbahn sehen. Also am Anfang stehen da Frauen und hinter sind da eben geschlechtsneutral die Partner, allesamt gehen ins Paradies oder eben in die Hölle.
Was verändert Ihre Lesart des Korans?
Naja, also meine Lesart soll weg von einem rein patriarchalen Bild. Der Text, natürlich der Koran, ist patriarchal geprägt. Also da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Das ist ein Text aus dem 7. Jahrhundert. Der hat ganz klar patriarchale Züge. Aber es ist ja eben die Frage, wie können wir diesen Text lesen? Und meine Lesart zielt darauf ab, eben eine geschlechtergerechte Lesart zu etablieren und eben mit diesen patriarchalen Lesarten zu brechen.
Sind solche feministischen Auslegungen unter islamischen Theologinnen verbreitet?
Also hier in Deutschland haben wir schon auch eine weite Verbreitung, wobei wir haben noch nicht so viele Leute, die wirklich dann auch feministische Exegese betreiben. Es gibt die ein oder andere Kollegin, die das macht, aber bisher ist das noch ein relativ exotisches Feld, sag ich mal. Es gibt es aber auch in arabischen Kontexten, also in islamischen Kontexten, sagen wir es jetzt Nordafrika zum Beispiel, Marokko, Tunesien, Ägypten auch, aber auch zum Beispiel im Libanon. Also da haben wir schon auch Frauen, die sich auch einsetzen für eine feministische Lesart des Korans.
Was bedeuten denn historisch kritische, also auch feministische Koranexegesen für die Entwicklung des Islams?
Naja, die sind auf jeden Fall unabdingbar, wenn wir mit bestimmten Strukturen brechen wollen. Weil ja gerade, wie Sie es auch schon gesagt haben, bei traditionellen Lesarten sehr häufig auf eine wörtliche Lesart des Textes zurückgegriffen wird. Das heißt, man liest den Text ahistorisch, man versteht ihn ahistorisch und die historisch-literaturwissenschaftliche oder historisch-kritische Methode, wie man auch immer das dann nennen möchte, die will ja gerade eben bewusst Bewusstsein dafür schaffen, dass der Text auch eben in seiner historischen Dimension verstanden werden muss. Und das bedeutet natürlich auch, Rollenvorstellungen von Mann und Frau sind historisch bedingt und spiegeln sich historisch im Text wider. Und deshalb muss das reflektiert werden. Und wir brauchen diese Ansätze, diese Ideen, um eben mit alten, festgefahrenen Strukturen brechen zu können.
Wie kommen denn diese historisch-kritischen Koranauslegungen bei muslimischen Gemeinschaften an?
Ja, da muss man vielleicht nochmal differenzieren. Also es gibt ja einmal auf der einen Seite natürlich diejenigen, die ganz starkes Interesse daran haben. Viele muslimische Frauen haben daran Interesse, auch diese Lesarten vermittelt zu bekommen, sei es jetzt im Studium oder sei es eben auch in der breiten Masse, sage ich jetzt mal, da ist schon auch ein starkes Interesse da, aber wir haben natürlich auch gleichzeitig eine Konfrontation, denn diejenigen, die jetzt sehr stark sich beziehen auf den Wortlaut, auf eine wörtliche Lesart des Textes, sind natürlich nicht damit einverstanden, wenn wir jetzt anfangen, Verse zu hinterfragen, ja, also Strukturen zu hinterfragen, dann kommt sehr häufig, ja, das steht aber anders im Koran, weil man eben an dieser Wortoberfläche so stark klebt. Und ein historisch-literaturwissenschaftlicher Zugang will ja darüber hinausgehen, der will den Text, also der will den Text hinter dem Wortlaut verstehen und der will ihn auch fortdenken und in der Lebenswirklichkeit aktualisieren. Und das ist eigentlich, das kann eben auf Spannungen stoßen.
Können solche Koranauslegungen wie Ihre dabei helfen, die Gleichberechtigung der Frauen in islamisch geprägten Ländern voranzutreiben?
Ja, auf jeden Fall, aber das darf kein elitärer Diskurs bleiben. Also das heißt, es muss immer eine Transfermöglichkeit geben, also inwiefern man das dann eben auch in die breite Masse transferiert. Also jetzt zum Beispiel in meiner eigenen Arbeit, dadurch, dass wir ja Religionslehrerinnen und Lehrer, aber auch Theologinnen und Theologen ausbilden, die ja Multiplikatoren sind, können wir natürlich auch Einfluss auf die breite Masse nehmen. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten. Also viele Feministinnen sind Exegetinnen und gleichzeitig auch Aktivistinnen. Also die setzen sich dann in Organisationen ein und dann wird es auf diese Weise in die breite Masse getragen. Das heißt, es muss immer eine Transfermöglichkeit bestehen zwischen dem, was wir jetzt als Theologinnen machen und was in die breite Masse getragen wird.
Das war Dina El-Omari, Professorin am Zentrum für Islamische Theologie an der Universität Münster. Vielen Dank für das Gespräch. Wir haben es vor der Sendung aufgezeichnet.